Wenn ich jetzt heute Morgen da bin, hier in der Gemeinde ist die Krise natürlich wieder sehr präsent, wenn alle Mundschutz tragen und wir getrennt voneinander sitzen. Und auch jetzt in dieser Phase, wo die Gemeinde zu war, war das für mich persönlich eine große Krise, eine Identitätskrise als Pastor. Am Anfang habe ich ja noch immer was geschrieben, dann habe ich mich mal mit einer Audio, mal mit einer Videopredigt versucht und habe irgendwie gemerkt, das funktioniert alles nicht so, das liegt mir einfach nicht. Und irgendwann hat sich so eine Distanz entwickelt. Ich habe gemerkt, ihr seid out of reach, also ich erreiche ja die Gemeinde gar nicht mehr. Und dann fragt man sich ja als Pastor, was ist denn überhaupt noch meine Funktion? Braucht die Gemeinde überhaupt noch einen Pastor? Braucht es überhaupt noch eine Gemeinde? Und das war schon eine Sinnkrise. Ich weiß noch nicht, ob ich die überwunden habe. Ein paar Fragen stehen noch offen. Ich habe dann einfach irgendwann angefangen, hier in der Gemeinde so Sachen zu renovieren. Also hier gab es ja auch genug zu tun. Dann hat sich wegen meinem Schwerpunkt verlagert. Aber ein paar Fragen sind geblieben. So, was ist Gemeinde? Braucht Ettenheim Gemeinde? Braucht die Welt eine Gemeinde? Was ist unsere Vision? Da haben wir ja zuletzt dran. Oder wo geht's hin? So. Und deswegen war es auch irgendwie schwierig heute, mich hier vorzubereiten, weil manche Fragen einfach noch nicht geklärt sind. Ich weiß ja auch nicht, was ich euch sagen soll. Also blieb mir eigentlich nur übrig zu beten, so ein bisschen zu hören, zu fühlen, was ist denn heute dran? Und ich habe gedacht, ich könnte ein bisschen über Gemeinde sprechen, über diese Ekklesia heißt sie ja. Aber irgendwann wurde mir klar, es ist wichtig, dass ich den Namen Jesu groß mache. Und das versuche ich heute mit all den Fragen im Hinterkopf. Und hoffe, dass ich ein paar Antworten geben kann. Und interessant ist ja, also im Internet findet man ja viele so Verschwörungstheorien und Endzeit und jeder hat ein bisschen so eine Meinung. Und da ist auch oft viel Wahrheit dran, aber manches ist auch immer ein bisschen verunsichert. Da weiß ich jetzt nicht, stimmt es so? Und im Prinzip ist es ganz einfach, weil die Bibel die einzige Quelle der Wahrheit ist in solchen Krisen wie diesen oder in auch Krisen, die noch kommen. Und zwar das prophetische Wort. Petrus beschreibt mal das prophetische Wort in 2. Petrus. Und er sagt, dass das prophetische Wort, muss ich noch die Stelle finden. Er sagt in 2. Petrus 1, Vers 19, so besitzen wir das prophetische Wort, umso fester und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Also Petrus sagt, wir besitzen das prophetische Wort als eine Leuchte an einem dunklen Ort. Und er meint hiermit die Schriften, damals natürlich nur das Alte Testament. Und er sagt, diese Weisungen und die Weissagung dieser Schrift sind getrieben durch den Heiligen Geist hervorgekommen. Das heißt, im Alten Testament, diese ganzen Schriften, die Propheten, das wurde alles getrieben vom Geist Gottes. Und deswegen haben wir hier mit der Schrift eine Botschaft vom Himmel, von Gott. Und diese Botschaft, dieses Wort ist rein, es ist lauter, es ist unverfälscht und es kommt zu uns als eine Wahrheit. Und in Zeiten wie diesen, wo wir Orientierung brauchen, finden wir die einzig wahre Orientierung nur in diesem prophetischen Wort. Und zu Mose schreibt man in 4. Mose 21, dass ich einen Propheten erwecken werde, wie dich, sagt Gott zu Mose, und auf den sollt ihr gehorchen. Und später im Neuen Testament kommt raus, dass dieser Prophet dann Jesus ist. Er ist dieser Prophet und er ist der Prophet, der auch dieses Neue Testament und dieses prophetische Wort gründet. Alles, was in dieser Bibel steht, geht um Jesus. Und prophetisch heißt hier, es ist von Gott her. Und Jesus ist ja das Wort, also das kann man ja nicht voneinander trennen. Und deswegen ist das auch wie ein Fels. Jesus selbst beschreibt sich als ein Fels. Und das ist der Fels, auf den wir unser Haus bauen sollen. Jesus gibt ja ein Gleichnis von dem Hausbau, vielleicht kann ich da noch drauf eingehen. Aber in Zeiten wie diesen, wo wir Orientierung brauchen, brauchen wir Wahrheit, wir brauchen das prophetische Wort und wir brauchen Jesus, den Prophet, als diesen Fels. Jesus sagt, er ist dieser Fels. Und in diesem Gleichnis von dem Hausbau heißt es, wer sein Haus auf diesen Fels baut, dessen Haus wird niemals wanken. Das heißt, wenn wir in Zeiten wie diesen unser Haus, unser Leben auf diesen Fels bauen, dann wird unser Lebenshaus nie einstürzen. Das möchte ich schon mal festhalten. Jesus ist dieser Fels und ist unverrüttelbar. Und jetzt sagt ja Jesus auch, was er auf diesen Fels baut. Ich bringe mal ein paar Bibelstellen, damit ihr so ein bisschen mitkommt. Also wir haben ja einmal diese Bibelstelle in 1. Korinther 10, Vers 4, wo Paulus sich darauf bezieht, als das Volk Israel in der Wüste war und als sie aus dem Fels getrunken haben. Mose hat ja mit dem Stock da draufgeschlagen. Und Paulus legt aus, was der Fels war. Er sagt, alle haben damals in der Wüste, alle haben denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Also Paulus zeigt hier ganz klar, Christus ist dieser Fels. Und dann kommt die nächste Stelle, wo es um diesen Fels geht. Und das ist ein Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern und dann aber mit Petrus. Und zwar sind die da unterwegs und Jesus fragt seine Jünger, steht in Matthäus 16, Vers 15, wer sagt ihr denn, dass ich sei? Also er fragt sie, was denkt ihr denn, wer ich bin? Und wer antwortet natürlich wieder zuerst? Simon Petrus. Und er sagt, du bist der Christus, also Christus ist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortet ihm und sagt, oh hey Petrus, das ist ja krass, also das haben dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das ist voll die Offenbarung, was du hier sagst. Du sagst, ich bin der Messias, du hast das verstanden. Israel hat nicht verstanden, wer Jesus ist, sie hatten ihn abgelehnt. Und dann sagt er, und ich sage dir jetzt, wer du bist, Petrus? Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und dann geht es noch weiter. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Also ein sehr aussagekräftiges Gespräch, was die da führen. Jesus fragt, wer bin ich? Der Petrus hat es gecheckt durch eine Offenbarung des Vaters. Du bist der Messias, auf den wir warten, der Gesalbte, der Christus, das ist das Gleiche. Und dann sagt Jesus ihm, und du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das ist für mich heute der Vers, der für uns auch steht, für diesen Fels. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Jetzt gibt es tatsächlich in der Kirchengeschichte eine Linie, die irgendwann das so ausgelegt hat und gesagt hat, Petrus ist der erste Apostel, und wir, alles andere sind diese Folgeapostel und sie bauen ihre Gemeinde auf Petrus. Aber ich glaube, es ist eine falsche Auslegung. Ich glaube, es ist eine Art von Missverständnis, weil wir können doch unsere Gemeinde, so wie wir heute sind, auf Petrus bauen, der Jesus dann dreimal verleugnet. Der Petrus irgendwie, so ein Freak, der immer mordsenthusiastisch sagt, jawohl, ich werde dich niemals verleugnen. Also Ich glaube, da stimmt irgendwas nicht in der Auslegung. Und ich habe das nachgelesen im Originaltext und da steht, du bist Petros und auf diesen Petra werde ich meine Ekklesia, also meine Gemeinde, bauen. Also nochmal, er sagt zu ihm, du bist Petros und auf diesen Petra werde ich meine Ekklesia, meine Gemeinde bauen. Und Petros ist ein Stück von einem Fels, ist eigentlich nur ein kleiner Stein, den ich so in die Hand nehmen kann, wenn ich dran gedacht hätte, hätte ich jetzt einen mitgebracht. Aber Petra ist dieser Fels und die Theologen gehen eigentlich davon aus, dass Jesus mit Petrus gesprochen hat, gesagt, du bist der Petrus, aber auf diesem Petra, und hat dann auf den Fels gezeigt, werde ich meine Gemeinde bauen, um ihm zu zeigen, ich werde auf diesen Fels meine Gemeinde bauen. Du bist zwar ein Teil von diesem Fels, aber ich baue nicht auf dich meine Gemeinde, obwohl du ein Apostel bist, den ich befähige und den ich ausrüste. Trotzdem, meine Gemeinde baue ich auf diesem Felsen. Und ich werde sie bauen. Nicht du baust sie, sondern ich. Und das ist die Verheißung für uns heute Morgen. Jesus Christus baut seine Gemeinde auf den Felsen, auf sich. Wir als Gemeinde sind gegründet auf ihn. Und wenn wir auf ihm stehen in Zeiten wie diesen, dann wird unsere Gemeinde und unser Haus Bestand haben. Auch euer Haus als Christen in eurer Familie. Wenn wir auf diesen Fels bauen, haben wir Bestand. Und jetzt sagt Jesus dann, ich komme zu dem Gleichnis, ich mache einen kleinen Sprung, ich komme nachher wieder zurück zum Petrus. In dem Gleichnis sagt ja Petrus, da waren zwei Männer, die haben ein Haus gebaut. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Haus gebaut hat. Das ist ja ganz schön Arbeit. Und der eine, der hat gedacht, hey cool, ich grab einfach ein bisschen tiefer. Hier ist alles voller Sand. Ich weiß nicht, vielleicht wart ja auch schon am Meer, aber also auf Sand, da kommst du eigentlich nicht voran und da kannst du auch nichts bauen. Das spülst du ja eigentlich weg. Aber der Erste, der hat so lange gegraben, bis Fels kam. Und er hat gemerkt, okay, da ist Fels, da baue ich mein Haus drauf. Das war einfach ein guter Handwerker. Und der andere hat gedacht, hey, ich mache jetzt nicht lang rum, ich nehme so ein Fertighaus und ich baue das hier auf den Sand, das hält doch genauso gut. Und dann erklärt Jesus, als aber die Stürme kamen, hat es dem, der das Haus auf Sand gebaut hat, das hat es dem gerade weggespült und es fiel ein, es war komplett zerstört. Und der, das auf Fels gebaut hatte, da haben die Wellen und der Wind dagegen geschlagen und dieses Haus hatte Bestand. Und er erklärt dann, was der das Haus auf Fels gebaut hat, anders gemacht hat. Erstens, er hat tief gegraben. Also er hat so lang gegraben, bis er diesen Fels Christus gefunden hat. Er hatte eine wirkliche Begegnung mit Christus, bevor er dieses Lebenshaus gebaut hat. Und als er diesen Fels Christus gefunden hat, hat er zwei Dinge getan. Jesus sagt, der das Haus auf Fels gegründet hat, das ist der, der mein Wort hört und es tut. Und der auf Sand gebaut hatte, der hat das Wort auch gehört, der saß auch irgendwo in der Verkündigung, in der Gemeinde. Aber der auf Sand gebaut hat, ist der, der mein Wort hört und nicht tut. Das Geheimnis von der Gemeinde und das Geheimnis eures Lebens ist, das Wort Jesu zu hören und zu tun. Erst tief zu graben, zu hören und zu tun. Und dann steht euer Haus auf Fels. Und hören und tun, muss man eigentlich gar nicht sagen. Hören im hebräischen Denken ist immer auch tun. Wenn wir hören, dann horchen und gehorchen wir auch und daraus folgt immer auch ein Tun. Das gehört unweigerlich zusammen. Aber was wir heute Morgen lernen dürfen und auch was die Gemeinde wieder lernen muss, ist wirklich auf diesen Prophet, auf dieses prophetische Wort Jesu zu hören. Weil der Teufel hat nämlich ein Ziel, dass wir auf alles andere hören, nur nicht mehr auf den Prophet Jesu. Ich kann euch ein Beispiel geben. Ich war ja im Urlaub, also ich möchte jetzt nicht dauernd von meinem Urlaub erzählen, aber das habe ich halt gerade erlebt. Ich hoffe, dass ihr auch noch zum Urlaub kommt. Aber im Urlaub kannst du wirklich mal den Kopf abschalten. Und dann bin ich zurückgekommen, da lag da so ein Stapel Werbeprospekte. Da habe ich gedacht, die muss ich jetzt erstmal lesen. Was gibt es Neues im Globus? Oh, cool. OSB-Platten hier, Quadratmeter gerade für 3,99, muss ich hin. Und ganz schnell war ich plötzlich wieder komplett hier in allem verankert und so viele Informationen und Posts hier und dort und ein Gespräch hier und war komplett abgelenkt. Und das ist die Zeit, in der wir leben. Es gibt so viele Dinge zu hören und zu sehen und das lenkt uns ab, das Eigentliche zu hören. Und Jesus hat ja auch so eine prophetische Rede in Matthäus 24, wo er über die letzten Tage spricht. Das Wort Endzeit wird gar nicht gebraucht übrigens, sondern die Tage vor seiner Wiederkunft. Und er sagt, die größte Gefahr in dieser Zeit wird sein Verführung. Also take heed that no one deceives you, auf Deutsch, habt Acht, dass euch niemand verführt. Es werden viele falsche Christus und viele falsche Propheten auftreten. Das heißt, eine Gefahr in der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, ist, dass Leute verführt werden. Jetzt denken wir, oh, Verführung und so, also das ist ja voll krass, wie kann man sich verführen lassen? Aber Verführung ist ja so geschickt, immer, dass wir es gar nicht merken und wir müssen uns auch selber fragen, wo haben wir vielleicht falsche Dinge geglaubt, wo sind wir verführt? Und wo hören wir vielleicht zu viel auf diese Botschaften, die auf uns einrasseln, die zwar irgendwie gerade interessant sind, aber die eigentlich diese andere Botschaft verdrängen von dem Prophet Jesu. Und der Prophet Jesu hat eine Botschaft und er sagt, hört meine Botschaft und tut sie. Und wenn ihr sie tut, dann seid ihr solche Leute, die ihr Haus auf Fels bauen. Und das möchte ich euch heute mitgeben, wenn ihr in Zeiten wie diesen Orientierung sucht, dann fangt euer Haus auf diesen Fels zu bauen. Und der erste Schritt ist zu hören, was Jesus zu sagen hat. Und jetzt kennt ihr ja den bekanntesten Vers, jemand hat ihn sogar als Autokennzeichen, der bekannteste christliche Vers ist ja Johannes 3,16, genau. Das heißt, das Erste, was wir aus den prophetischen Schriften der Bibel lesen und was Jesus, der Prophet, uns mitgeteilt hat und hier durch Johannes offenbar wird, getrieben durch den Heiligen Geist, ist, dass Gott uns liebt. Das heißt, in dieser Welt, fangen wir mal hier in der Gemeinde an, die erste Botschaft für euch heute Morgen ist, Gott liebt dich. Und das soll jetzt nicht nur gehört werden, sondern das soll ein Tun daraus folgen. Und dazu muss es vom Hören in unser Herz fallen. Es muss hier in unser Herz fallen, unser Herz darf nicht bitter sein. Und jetzt kommt aber vor dem Vers, vor Johannes 3, Vers 16, ein Vers, der eigentlich oft vergessen wird. Johannes 3, Vers 15 und Vers 14. Da geht es um eine Situation in der Wüste. Das Volk Israel hat gemurrt gegen Mose. Vielleicht eine kleine Seitennotiz, wenn Menschen rebellieren gegen Leiterschaft, ist das auch immer ein Zeichen dafür, dass sie gegen Gott rebellieren. Also wenn Menschen gegen Gesetze oder gegen Ordnungen rebellieren, zeigt das ihre Herzenshaltung, wie sie zu Gott stehen. Und man hat es in der Corona-Krise auch gesehen, viele Menschen haben rebelliert gegen die Regeln des Staates und so. Und es zeigt ihre Haltung, ihre geistliche Haltung. Weil hier, Johannes Evangelium 3, das Volk hat gemurrt. So hier in der Wüste, wären wir doch in Ägypten geblieben bei den Fleischtöpfen und du führst uns hier in die Wüste. Und Gott hat ihnen dann Schlangen geschickt, die sie gebissen haben und sie starben an diesen Bissen in der Wüste. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und dann kommt der Vers, denn so hat Gott die Welt geliebt. Und jetzt 4. Mose 21, Vers 9, die Parallelstelle. Und da geht es jetzt um das Volk. 4. Mose 21, Vers 5 fange ich an. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Hier seht ihr diese Rebellion gegen Leiterschaft und gleichzeitig gegen Gott. Wozu habt ihr uns aus der Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da. Und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk. Und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen, also zu der kupfernen Schlange oder bronzenen, so blieb er am Leben. Also das ist der Parallelvers zu Johannes Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Die Erhöhung, das finden wir dann in Johannes, der Sohn des Menschen ist am Kreuz. Diese Erhöhung, hier ist das, was Mose hier macht, diese Schlange, das ist schon ein prophetisches Bild. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, dass dann Mose eine Schlange oben drauf hat, die rettet, wenn man da hinsieht. Aber es ist ein Bild für das Kreuz. Also Golgatha war ja außerhalb der Stadt. Es war ein Hügel. Und auf diesem Golgatha war ganz oben das Kreuz Jesu. Und dort ist er gestorben und das ist die Erhöhung des Menschensohns, ist hiermit gemeint. Und so wie der Menschensohn, so wie die Schlange erhöht worden musste, so musste der Menschensohn erhöht werden. Und diese Erhöhung Jesu Christi am Kreuz, was eigentlich seine größte Erniedrigung ist, das ist der Moment, wo diese Schlange aufgerichtet wird, dieses Bild. Und dann heißt ja, jeder, der da hinsieht auf diese Schlange, der wurde gerettet. Und es geht eigentlich heute Morgen drum, und auch in Zeiten wie diesen und in Zeiten der Krise, dass wir das lernen, auf dieses Kreuz zu schauen. Und das ist auch heute Morgen so eigentlich der Hauptpunkt, wo ich glaube, dass der Heilige Geist das in euch hineinlegen will und in euch hineinpflanzen. Dass ihr das mitnehmt heute und sagt, auf dieses Kreuz zu schauen. Weil an diesem Kreuz, das ist der Moment in der Menschheitsgeschichte, an dem etwas passiert ist, an dem Rettung geschieht, an dem Jesus Christus erhöht wurde, weil er sich erniedrigt hat, und an dem diese Menschheitsgeschichte total umgewälzt wird, weil jetzt nicht mehr die Sünde die Macht über den Menschen hat, sondern weil jetzt durch Jesus die Macht der Sünde durchbrochen wird und die Macht des Teufels. Und es heißt auch in Kolosser dann, dass wir durch Christus aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts hinein versetzt werden. Das heißt, wenn wir in dieses Werk Christi da hineinkommen, indem wir da hinschauen und es als allererstes verstehen und auch dann irgendwann durch Umkehr zu diesem Kreuz kommen, dann verändert sich nicht hier nur die Welt, Menschheitsgeschichte, sondern auch unser Leben. Und das wünsche ich mir, dass ihr das mitnehmt, dass wir in Zeiten wie diesen auf dieses Kreuz, auf diese Erhöhung Christi schauen. Das Kreuz ist das Zentrum der ganzen Bibel. Es geht in der ganzen Schrift um Jesus und um sein Kreuz, um dieses Erlösungswerk. Diese ganzen Sachen von Opfer und vom Tempel und von der Stiftshütte, das sind alles prophetische Hinweise auf dieses eine Opfer Christi. Und am Kreuz, da ist es passiert, in dem gleichen Moment ist dieser Vorhang zerrissen im Tempel, am Kreuz ist die totale Veränderung. Und in dem Moment, wo wir das anfangen zu glauben, in dem Moment, wo wir anfangen, dahin zu sehen, wird es für uns eine Realität als Christen. Und deswegen braucht diese Welt trotzdem diese Gemeinde. Weil diese Welt braucht die Botschaft des Kreuzes da draußen. Es ist die einzige Botschaft der Rettung und die einzige Hoffnung in diesen Tagen. Alles andere ist Verführung und auch satanische Lehren und auch die Lehre der Welt und des Fleisches. Die Welt da draußen braucht dieses Kreuz. Und das ist das Evangelium, was wir bringen, was vor dem Ende gepredigt wird allen Nationen. Dieses Evangelium soll gepredigt werden allen, nämlich das Evangelium, dass Jesus am Kreuz für uns starb, für dich und mich. Und dass dort, wo Menschen umkehren, hin zu diesem Kreuz, was komplett Neues passieren kann. Das ist die gute Nachricht. Und deswegen braucht es die Gemeinde hier in Ettenheim. Und diese Welt braucht die Gemeinde, weil sie brauchen das Evangelium. Wenn wir die Gemeinde jetzt wegnehmen, gibt es kein Evangelium mehr, keine gute Nachricht mehr für diese Welt, nur noch schlechte Nachricht. Es wird vielleicht zu weit, nur noch schlechte Nachrichten, aber es gibt die gute Nachricht nicht mehr. Die Frage, die sich vielleicht eher für uns als Gemeinde stellt, ist das die adäquate Form noch oder bringt die Krise uns dazu, jetzt neue Formen anzufangen von Gemeinde. Wir haben diese Form gewählt hier mit einem Zentrum, mit einem Haus als Zentrum. Das ist einfach so, das von der Kirchengeschichte her war das einfach so. Kirche war Staatsreligion, Kirche hat in Gebäuden stattgefunden. Aber Kirche ist eigentlich, diese Ekklesia ist eigentlich nicht ein Gebäude, sondern diese Kirche, die Jesus bauen will, er sagt, ich baue meine Gemeinde auf diesen Felsen, also sagt er ja zu Petrus, ich baue meine Petra, also auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Das ist kein Gebäude. Gebäude ist in der Kirchengeschichte entstanden. Gemeinde hat in Häusern stattgefunden und Gemeinde findet hier im Herzen statt und Gemeinde findet dort statt, wo du und ich miteinander Gemeinschaft haben, wo wir miteinander Christus leben und erleben. Und wir haben das natürlich in unserer Zeit so festgelegt, dass wir uns in einem Gebäude treffen und das will ich gar nicht bewerten. Aber in diesem Gebäude muss diese Beziehung zwischen mir und dir als Christen stattfinden, damit wir wirklich Gemeinde sind. Und dafür finde ich so ein Gebäude recht hilfreich. Das geht jetzt leider nicht durch diese Abstandsregelung, aber ich hoffe, dass wir da natürlich wieder hinkommen, dass eine Begegnung gibt. Und diese Gemeinde, diese Ekklesia, also Ek heißt heraus und Ekklesia, Kaleo heißt rufen, diese Herausgerufenen, die Gemeinde, die wir heute Morgen hier sind, die wird nicht überwunden werden von den Pforten der Hölle, sondern sie wird Bestand haben, noch weiter. Sie hat sogar Autorität, dass da, wo sie etwas bindet, das ist gebunden, wo wir hier auf Erden was binden oder wo wir im Himmel Dinge binden, das sind Dinge gebunden. Also Gott gibt dieser Gemeinde, also uns hier, die wir heute Morgen hier sitzen, gibt er die Autorität. Also Jesus hat alle Autorität im Himmel, er sitzt zur Rechten und er ist aber gegangen, er regiert da oben. Und als er wegging, gab er uns dieses Zepter, diese Autorität. Das wir als Gemeinde hier auf dieser Erde haben geistliche Autorität. Also Petrus sagt, wir sind Könige und Priester und wir sollen es auch sein. Als Könige ergreifen wir diese Autorität, indem wir geistlich in Dinge hineinwirken, in unserer Firma, in unserer Familie. Als Priester ergreifen wir Autorität, indem wir Fürbitte tun. Und das ist unsere Aufgabe als Gemeinde, dass wir diese Autorität fortführen und dass wir diese Welt hinweisen auf dieses Kreuz. Und dazu geht es aber darum, dass wir zuerst selber, das habe ich einen großen Bogen gemacht, wieder zurückkommen und anfangen zu hören und zu sehen, was dort am Kreuz passiert ist. Und ich denke, das könnte so eine Entwicklung sein, dass wir in den nächsten Sonntagen einfach gucken, was ist da am Kreuz passiert. Was hat es mit meinem Leben zu tun? Was hat es mit uns als Herausgerufene zu tun? Amen.